HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Kritik am Verfahren. Missbrauchsopfer finden Entschädigungszahlungen intransparent. Und unser Feiertagsthema heute, das Leben ist grün, passend jetzt zum Mai. Unter anderem ein Gespräch mit Maike Winnemuth, die im Garten Demut und Hoffnung und ihr Glück entdeckt hat. Außerdem geht es über die Grünkraft, das Vitalkonzept der heiligen Hildegard von Bingen. Und dann haben wir noch ein Gespräch über die grüne Tara, das weibliche Transzendenzsymbol im tibetischen Buddhismus. Menschen, die von sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche betroffen sind, können seit Jahresbeginn einen Antrag auf Anerkennung ihres Leids stellen. Eine unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen kann dann den Betroffenen bis zu 50.000 Euro auszahlen. Diese Kommission wurde im vergangenen Jahr von der Deutschen Bischofskonferenz ins Leben gerufen. Doch es hakt an mehreren Stellen, wie Michael Hollenbach berichtet.
Ich kann Ihnen sagen, dass ich in der Zeit zwischen 1960 und 1964 in Köln weit mehr als 200 Mal von dem damaligen Kaplan missbraucht wurde. Und dass mich das auch dieses, auch noch bis zum heutigen Leben, ich bin 71 Jahre, nach wie vor verfolgt.
Rolf Kraus konnte erst vor gut einem Jahr mit anderen Menschen über den erlittenen Missbrauch sprechen. Er wandte sich damals an das Erzbistum Köln und erhielt für das erlittene Leid 5.000 Euro. Die Folgen der sexualisierten Gewalt durch den Kaplan trägt er bis heute in sich.
Es gibt Tage oder Nächte, wo sie also im Bett liegen, sie werden wach. Da steht der besagte Priester neben ihnen. Sie haben Schweißausbrüche, Angstgefühle, weil sie glauben, er würde wieder in sie eindringen und eben andere Sachen mit ihnen veranstalten. Das ist einfach unglaublich.
Nachdem die Deutsche Bischofskonferenz im vergangenen September die UKA, die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen, ins Leben rief, wandte sich auch Rolf Kraus an dieses Gremium. Die Kommission kann Summen zwischen 5.000 und 50.000 Euro auszahlen, in besonders schweren Fällen auch mehr. Doch nach welchen Kriterien erfolgt die Einstufung?
Das ist zum Beispiel Alter des Betroffenen zur Zeit des Missbrauchs, die Häufigkeit und mögliche Zeitspanne der Tat, ob es ein Abhängigkeitsverhältnis gab, wie es zum Beispiel bei Heim- oder Internatfällen der Fall ist.
Die pensionierte Richterin Margarete Reske, die Vorsitzende der Kommission, nennt einige der Kriterien. Bei der Höhe der sogenannten Anerkennungsleistungen orientiere man sich an Urteilen staatlicher Gerichte in Missbrauchsfällen. Bei einigen Betroffenen, deren Antrag bereits bewilligt wurde, hat die geringe Höhe der Zahlungen auch zu Enttäuschungen geführt, so auch bei Rolf Kraus. Obwohl er jahrelang schwer missbraucht wurde, hat Rolf Kraus nun von der UKA lediglich 15.000 Euro zugebilligt bekommen.
Ich behaupte schlicht und einfach, selbst mit 1 Million Euro können Sie das, was uns allen passiert ist, überhaupt nicht gut machen. Aber zumindest das, was man in der Bischofskonferenz beschlossen hatte, die Grenze von 5.000 bis 50.000 Euro auszuzahlen, da sollte in meinem Fall zumindest der Höchstbetrag angesetzt worden sein.
Jens Windel, der im betroffenen Beirat der Deutschen Bischofskonferenz mitarbeitet, kritisiert das Vorgehen der Kommission.
Man hat überhaupt gar keinen Anhaltspunkt dafür, wie die UKA zu dieser Entscheidungsfindung gekommen ist, zu dieser Zahl, die dann im Prinzip überwiesen wird.
Ein weiteres Problem, die Mühlen der Kommission mahlen langsam. Fast 1.000 Anträge sind bei der Kommission bereits eingegangen. Man hoffe, pro Sitzung, die in der Regel einmal monatlich stattfindet, rund 30 Anträge abarbeiten zu können, sagt Margarete Reske.
Der Berg, der drückt uns natürlich auch ganz furchtbar. Es kann natürlich nicht alles so schnell abgearbeitet werden, wie die Antragsteller das erhoffen.
Der 53-jährige Michael S. wurde aufgrund der Folgen der sexualisierten Gewalt früh verrentet. Neben seiner wirtschaftlichen Notlage belastet ihn auch die Retraumatisierung, die durch den Antrag ausgelöst wurde.
Mit dem Antrag wird alles viel schlimmer. Es wird nicht besser.
Michael S. wartet nun schon seit 4 Monaten.
Ich möchte eigentlich nur wieder normal leben.
Das sei für ihn, der auf das Geld so dringend angewiesen sei, zermürbend.
Kritik am Verfahren. Missbrauchsopfer finden Entschädigungszahlungen intransparent. Das war Michael Hollenbach. Warum hat die katholische Bischofskonferenz das Buch Papierklavier nicht mit dem eigenen, bislang renommierten katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis auszeichnen wollen? Eine Jury hatte es vorher ausgewählt, aber der Ständige Rat der Bischofskonferenz hätte das unterschreiben müssen und hat es nicht getan. Nicht einmal mehr auf die 15 Titel umfassende Empfehlungsliste hat es das Buch geschafft. Warum? Das sagen die Bischöfe nicht. Das sorgt natürlich für Spekulationen. Hängt es mit dem Transgender-Thema zusammen, mit der im Buch beschriebenen Patchwork-Familie? Markus Kaiser hat versucht, es aufzuklären.
Wenn die Leute herausfinden, dass Mama 3 Töchter von 3 verschiedenen Männern hat, hat Mama schon verloren. Schon mal was von Verhütung gehört? Oder Schlampe, wechselt die Männer wie die Unterwäsche.
In ihrem Tagebuch nimmt die 16-jährige Maya kein Blatt vor den Mund und klagt zum Beispiel darüber, dass ihre Patchwork-Familie nicht in das Weltbild vieler anderer Menschen passt. Offenbar passt ihr fiktives Tagebuch Papierklavier, das die Jugendbuchautorin Elisabeth Steinkeller verfasst hat, auch nicht in das Weltbild der katholischen Kirche. Die Jury des renommierten katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises hatte das Buch als Preisbuch vorgeschlagen. Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz hätte es wie in den vergangenen Jahren nur absegnen müssen und hat das nicht getan. Nun erscheint es nicht einmal auf der Empfehlungsliste. Lapidar hieß es vor ein paar Wochen, dieses Jahr werde kein Preis vergeben. Nun lautet die Begründung als Reaktion auf den Protest der 222 Autorinnen und Autoren, es entspreche nicht den Kriterien für den Preis, mit Verweis auf die Statuten, in denen es heißt, der Preis wird für Arbeiten in der Kinder- und Jugendliteratur verliehen, die beispielhaft und altersgemäß christliche Lebenshaltungen verdeutlichen, religiöse Erfahrungen vermitteln und Glaubenswissen erschließen. Dem Vorwurf, das Buch sei wegen einer darin vorkommenden Transgender-Figur abgelehnt worden, widerspricht Matthias Kopp, Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz. Doch andere Gründe für die Ablehnung würden überhaupt nicht genannt. So ein wesentlicher Kritikpunkt des offenen Briefes der 222 Kinder- und Jugendbuchautorinnen und Autoren. Eine von ihnen ist Isabel Abedi.
Der Ständige Rat hüllt sich in Schweigen. Als Kind würde ich fragen, warum, Ständiger Rat, warum sagst du Nein zum Papierklavier? Schweigen, das ist für mich der Entzug von Dialog. Schweigen öffnet unbegrenzten Raum für Fantasien, Projektionen, Verdachtsmomente. Es ist das Spiel mit Moral, ohne zu sagen, was Moral ist. Und das macht Angst.
Inzwischen haben sich noch mehr Autorinnen und Autoren dem offenen Brief angeschlossen, sagt Abedi. Das Vorgehen der Deutschen Bischofskonferenz sei ein Zeichen für die Entfremdung der Bischöfe von der Lebenswelt der jungen Leute, findet Kirsten Boje, eine der Bestseller-Autorinnen im Kinderbuchbereich in Deutschland.
Dass eine Geschichte, die eigentlich nichts anderes erzählt als jugendliche Lebenswirklichkeit, wie sie Jugendlichen ganz selbstverständlich erscheint, für diese Bischöfe schon vollkommen exotisch ist.
Für Matthias Kopp, Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz, ist das nicht der Fall. Das Buch bündele eindrucksvoll in einem Brennglas die heutige Lebenswirklichkeit der Jugendlichen, schreibt er auf Twitter. Doch wieder bleibt die Leerstelle, warum das Buch leer ausgegangen ist. Die Jury hat daraufhin nicht wie aufgefordert ein anderes Buch aus der Empfehlungsliste ausgewählt. Dass sie ihrer Entscheidung treu geblieben ist, finden sowohl Kirsten Boje als auch Isabel Abedi bewundernswert. Das Image des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises habe aber unter dem Vorfall gelitten, so Isabel Abedi.
Wer von uns würde denn vor diesem Hintergrund den katholischen Buchpreis überhaupt noch entgegennehmen, wenn wir davon ausgehen müssen, dass er von diesem ständigen Rat gebilligt werden muss oder schweigend abgelehnt und aberkannt wird?
Zu wenig katholisch. Bischöfe widersetzen sich der Juryempfehlung zum katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Ein Beitrag von Markus Kaiser. Der Maienmonat dieses Jahr ist ja ein bisschen zu kühl, aber trotzdem alles wächst. Die Welt ist wieder grün und das frische Grün weckt unsere Seele auf. Grün ist Leben und Grün ist Kraft, also Grünkraft. Was ist das eigentlich, das da kräftigt und uns in Schwung bringt? Das erkunden wir heute Morgen in unserem kleinen Feiertagsschwerpunkt, eine Sendung also ganz in Grün. Jetzt in der Krise entdecken ja viele Menschen ihren grünen Daumen. Sie graben, säen und ernten und es tut gut, im Garten zu sein und es hebt die Stimmung. Die Journalistin und Autorin Maike Winnemuth kennt dieses Gefühl. Sie hat einen Garten an der Ostsee und der gibt ihr Kraft und Trost. Ja, er hat sie sogar durch die Corona-Krise hindurch gerettet, sagt sie. Das wollte ich natürlich genauer wissen von ihr. Sie sagen, der Garten hat sie gerettet. Wie denn gerettet?
Naja, wenn man, so wie wir jetzt nach einem Jahr Corona, das Gefühl hat, die Hände sind gebunden, man kann nicht tun, was man will, dann kann man diese Hände zumindest in die Erde stecken und da tun, was man will. Der Garten gibt einem ja enorme Freiheit, zumindest ein Stückchen Welt so zu gestalten, wie man es gerne möchte. Das ist ja ein Stück Erde, das bis zum Himmel reicht und das einem alleine gehört und mit dem man anfangen kann, was man will. Also diesen Grad an Freiheit, den habe ich sehr dringend gebraucht im letzten Jahr.
Ein Stück Wirkmächtigkeit, Gestaltungskraft und wenn es auch nur, wie viele Quadratmeter sind es bei Ihnen?
Es sind 700 ungefähr.
Ui, da gibt es dann viel Freiheit. Sie sagen Gartenarbeit, ein Akt der Hoffnung. Ja, das ist ja auch ein Stichwort, das man im Zusammenhang mit Gartenarbeit nicht so als erstes immer wieder hört. Was meinen Sie
damit? Nein, die meisten Leute denken wirklich nur an Schufterei.
An Arbeit.
Was an Arbeit, natürlich. Aber was ich damit meine ist, man pflanzt das Morgen sozusagen. Also was ich heute tue, wird morgen belohnt durch Blüten oder Tomaten oder Schönheit, Nahrung, was auch immer. Also das ist ein sehr optimistischer, nach vorne gerichteter Akt, das Gärtnern, finde ich. Und allein das macht schon mal gute Laune. Man weiß, es geht immer weiter. Die Jahreszeiten passieren, egal was da draußen in der Welt gerade los ist. Und man kann sich immer auf etwas freuen, was garantiert passieren wird. Die Rosen blühen, ob was auch immer los ist.
Also ein Stück Leben, das unbeschädigt ist von dem, was draußen so passiert?
Ja, so kann man das wahrscheinlich nennen. Also beschädigt wird der Garten natürlich auch durch Wühlmäuse oder Kohlweißlingsraupen. Also es ist nicht nur das reine Paradies und die pure Idylle. Aber es ist eine Welt, die auf der einen Seite so eine große Verlässlichkeit hat, andererseits sich aber auch immer weiter verändert, also nie langweilig wird. Ich bin immer noch komplett verknallt in meinen Garten nach den paar Jahren, den ich jetzt schon beackere und weil er mich immer wieder überrascht. Der wird wirklich nicht langweilig. Da säen sich Blumen selber aus und da wandern lustig irgendwelche Pflanzen durch den Garten und ich gucke dem Treiben mit großem Amüsement und großer Liebe zu.
Also Sie gestalten, also Sie sind die Herrin im Garten, aber andererseits hat der Garten ein Eigenleben.
Ja, man soll sich nicht, ich habe am Anfang als Anfängerin natürlich gedacht, wenn irgendwas gewachsen ist, man fühlt sich wie so ein kleiner Gott, ne, und denkt, tada, das habe alles ich gemacht, mein Reich, mein Wille geschehe. Aber die Natur erzählt einem recht schnell, wessen Wille da gerade geschieht. Nämlich nur zu einem gewissen Grad mein eigener Wille. Das geht nur in Kooperation mit der Natur. Und insofern gewöhnt man sich das Gottsein ziemlich schnell wieder ab.
Frau Winnemuth, wie hat sich denn so Ihre Lust am Gärtnern entwickelt? Bringen Sie das so aus der Kindheit mit oder ist das eine späte Entwicklung?
Eine sehr späte Entwicklung. Ich fand lange das Thema Gärtnern völlig schrecklich. Also ich kannte Leute, die mir immer erzählten, ja, wir würden ja gerne mal in Urlaub fahren, aber der Garten, den kann man nicht alleine lassen, schon gar nicht im Sommer. Und ich habe es nie verstanden, warum man sich so hinterm Lattenzaun einknasten lassen sollte. Als ich jünger war, wollte ich natürlich raus in die Welt und viel davon sehen. Ich glaube, Gärtnern ist was für alte Leute oder alternde Leute, sagen wir zumindest, die inzwischen ein bisschen auch Geduld aufbringen, eine Wertschätzung auch für das, was da blüht, das nicht mehr für selbstverständlich halten. Also das ist eine sehr, sehr späte Entwicklung bei mir und hat allerdings auch viel damit zu tun, dass ich so viel gereist bin und dass ich irgendwie nie auf all den Reisen einen Ort entdeckt habe, an dem ich gerne bleiben wollte. Bin ziemlich viel rumgekommen und habe nur einen Ort dabei nicht entdeckt, nämlich den, an dem ich gerne bleiben möchte. Und den habe ich nun gefunden in meinem Garten.
Lassen Sie uns nochmal Begriffe aufgreifen, die in Ihrem Buch auch eine Rolle spielen. Sie bauen Ihr Gemüse ja selbst an und Sie sprechen dann auch von Ehrfurcht. Das müssen Sie uns erklären vor Lebensmitteln.
Ja, ich hatte als Großstadtkind eigentlich gar nicht so richtig Ahnung, wie lange zum Beispiel so eine hundsnormale Möhre braucht, um zu wachsen. Also, dass die wirklich von Saatkorn bis Essbarkeit 4 bis 5 Monate braucht, hätte ich nie gedacht. Und ich war am Anfang auch so ungeduldig. Ich habe dann also gelegentlich mal dran gezogen und geschaut, ach nö, da ist ja noch nichts dran, habe es dann wieder reingestopft. Das sollte man übrigens unbedingt vermeiden. Möhren mögen es nicht, wieder reingestopft zu werden. Sie verweigern dann sofort die Mitarbeit. Und ich musste erst lernen, wie lange bestimmte Dinge brauchen, um essbar zu sein. Und das hat mir ein ganz anderes Verhältnis zu Lebensmitteln beschert. Ich habe da schon eine größere Ehrfurcht ist da vielleicht sogar zu groß gedacht, aber eine Wertschätzung, sagen wir mal so, für Essen bekommen. Wenn man sein eigenes Essen anbaut, weiß man eigentlich erst, wie viel Arbeit damit verbunden ist.
Was haben Sie denn erlebt in diesem Jahr im Garten? Was ist die schönste Jahreszeit für Sie im Garten?
Boah, gemeine Frage. Das ist, als ob Sie mich fragen, was ist denn die schönste Stadt, die Sie je bereist haben?
Ich würde mal sagen, die Erntezeit, ne? Das ist doch der Herbst, dann der Sommerherbst, oder?
Nein, eigentlich ist alle, bis auf den Winter, aber selbst der hat seine Stärken, finde ich eigentlich alle Jahreszeiten toll. Ich mag diese Aufbruchsstimmung des Frühlings sehr, wobei in diesem Frühling der Aufbruch sehr auf sich warten lässt. Ne? Das schleppt ja alles sehr hinterher, es ist sehr kalt, sehr nass. An dieser Stelle sagt der geübte Gärtner, ja, der Regen ist aber gut für den Garten, ein leichter Trost. Im Sommer mag ich tatsächlich auch das Faulenzen, was dann durchaus erlaubt ist im Garten. Und natürlich ist der Herbst wieder toll, wenn man, wie Sie sagen, erntet, wenn man die Früchte der eigenen Arbeit sozusagen einfährt und wenn man von der eigenen Arbeit richtig leben kann, also wenn man isst, was man angebaut hat, das ist toll.
Wie ist bei Ihnen das Verhältnis von Nutzpflanzen zu Zierpflanzen? Also wie viele Blumen gibt es in Ihrem Garten?
Auch immer noch genug. Ich würde sogar sagen, deutlich mehr als Nutzpflanzen. Das ist kein Acker hier, sondern das ist schon ein Garten, in den ich einfach schön finde. Und ich finde ja ehrlich gesagt auch Blümchen, Nutzpflanzen sind doch sehr nützlich, sind sehr schön anzuschauen und das sollte man nicht unterschätzen.
Für die Seele.
Für die Seele, genau.
Frau Winnemuth, was sehen Sie, wenn Sie jetzt rausschauen?
Jetzt sehe ich meine riesige Rhododendron-Hecke langsam die fängt an zu blühen, die Tulpen verblühen, dann sehe ich eine Azalee und auf dem Rasen liegt das neonfarbene Affenspielzeug meines Hundes. Sieht sehr gut zusammen mit der Azalee aus.
Viel Leben auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Bin im Garten heißt das Buch von Maike Winnemuth, wo sie beschreibt, wie es für sie gewesen ist, ein Jahr wachsen und wachsen zu lassen. Aber sie ist natürlich schon viel länger in ihrem Garten an der Ostsee. Dieses Buch Bin im Garten ist erschienen als Taschenbuch im Penguin Verlag zu 14 Euro. Frau Winnemuth, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute in Ihrem Jahreslauf weiter.
Danke Ihnen.
HR Info. Himmel und Erde.
Es ist Frühling, die Welt ist wieder grün und grün ist Leben, grün ist Kraft und manche sprechen dann von der Grünkraft, an der auch wir Menschen Anteil haben können, eben durch Ernährung zum Beispiel, aber nicht nur. Grünkraft ist ein zentraler Begriff der Gesundheitslehre der Rheingauer Heiligen Hildegard von Bingen. Im dortigen Kloster Aibingen kann man darüber mehr erfahren. Birgitta Söhling hat erkundet, was diese Grünkraft bedeutet und wie modern sie ist.
Es tut einfach gut, im Wald zu sein. Wir atmen durch, es riecht nach Moos oder Maiglöckchen. Wir saugen das satte Grün mit den Augen auf und fühlen uns unter dem Blätterdach geborgen. Es scheint, als ob hier eine besondere Kraft wirkt. Hildegard von Bingen, die große Gelehrte, Naturheilkundlerin und Mystikerin, hat das im 12. Jahrhundert so beschrieben. Bettina Gies hat sich viel mit ihr beschäftigt.
Grün ist das Symbol des Lebens. Wenn wir ein Blatt anschauen, was ja ein hochvektives Kraftwerk ist, das ist dieses Pulsieren. Das ist das, was Hildegard mit Viriditas, mit Grünkraft beschreibt. Und das Leben in seiner elementarsten Form meint.
Im Klosterladen der Abtei St. Hildegard im Rheingau sucht man Kräutertinkturen, die im Internet als Grünkraft vermarktet werden, vergebens. Dafür gibt es Dinkelmüsli und besondere Gewürze dort. Sich gesund zu ernähren war für die Klostergründerin im Mittelalter wichtig. Doch mit Grünkraft meint sie etwas viel Tiefgehenderes. Der Begriff durchzieht alle ihre Werke, auch die theologischen, erklärt Schwester Hiltrud Gutjahr.
Sein umfassendes Thema, denn warum, was heißt Grünkraft? Die Lebenskraft, das Leben steckt darin. Und da ist schon angedeutet, die Beziehung, der Mensch ist im Mittelpunkt natürlich, für den die Schöpfung geschaffen ist. Und der Mensch ist Geschöpf Gottes, sodass die Urkraft, die Grünkraft, die Summe aller Grünkraft in Gott selber ist.
Bis zu ihrer Pensionierung mit fast 80 Jahren im vergangenen Jahr war Schwester Hiltrud die Pilgerseelsorgerin der Abtei. Dass eine Pandemie um sich greift, dass der Klimawandel die Lebensgrundlagen bedroht, hat für sie damit zu tun, dass die Menschen Maß und Mitte verloren haben, theologisch gesprochen in Gottesferne leben. Die Grünkraft stärken heißt für sie, Tugenden wie Liebe und Geduld zu pflegen.
Dann kann ich alles entfalten, dann kann alles grünen. Dann grünt es eben, dann lebt es und dann verdorrt es nicht.
Auch heute noch können Menschen Grünkraft spüren, sagt die Wiesbadener Geografin und Hildegard-Kennerin Bettina Gies.
Im Umgang mit der Natur, in der direkten Erfahrung der Schöpfung und in Achtsamkeit, also auch die Pflege für einen Geranientopf, kann uns mit der Grünkraft in Verbindung setzen.
Von Hildegard von Bingen, dieser mittelalterlichen christlichen Heiligen und starken Frau, nun zur grünen Tara. Die grüne Tara ist in unseren Kreisen nicht so bekannt, in den westlichen Kreisen, aber im tibetischen Buddhismus, da spielt sie eine große Rolle. Sie ist ein weiblicher, ein friedvoller Buddha und sie ist eines der wenigen weiblichen Transzendenzsymbole im tibetischen Buddhismus und von daher vor allem für Frauen auch ein starker Identitätsanker, um sich in der Welt des Buddhismus beheimaten zu können. Die grüne Tara ist grün, sie wird mit grüner Körperfarbe dargestellt, weil sie eine friedliche Erscheinung ist. Und grün, diese beruhigende Farbe, ist eben eine friedliche Farbe. Silvia Wetzel ist eine deutsche Feministin und zugleich Buddhistin und sie hat sich viel mit der grünen Tara beschäftigt. Sie erläutert jetzt im Gespräch ein wenig von der Faszination, die dieser weibliche Buddha für sie bis heute hat.
Sie wird als menschlich dargestellt. Sie war einmal eine Frau und ist dann erwacht. Und ihr werden vor allen Dingen die Eigenschaften Furchtlosigkeit zugeschrieben, Schutz vor Gefahr, Großzügigkeit, kluges Handeln, tiefe Einsicht, tiefe Sammlung. Ich meine, was will man mehr?
Haben Sie das entdeckt oder aber ist diese grüne Tara, dieses Vorbild für Frauen, für spirituelle Frauen im Buddhismus, eine Sache, die es schon länger gibt, schon vielleicht jahrhundertelang?
Also wenn man den Quellen, die auch uns westlichen Menschen zugänglich ist, nachgeht, dann existiert der Kult der Tara etwa seit dem 2. Jahrhundert unserer Zeit, also 1800 Jahre etwa, war lange in Indien sehr bekannt und ist im 11. Jahrhundert nach Tibet gelangt und ist dort eingeschlagen. Unglaublich. Nach 2 Jahrhunderten haben die Tibeter erzählt, ihr Volk stamme von Tara ab. Es kam ziemlich gut an und offensichtlich war da auch ein großes Bedürfnis, neben dem männlichen Buddha ein weibliches Bild des Erwachens zu haben.
Mhm. Obwohl ja der Buddhismus an sich als eine eher männerdominierte Religion gilt.
Also man könnte sagen, dass die Frauen nie zum Mainstream des Buddhismus gehörten. Allerdings hat auch der Buddha schon Laienanhängerinnen gehabt und es gab große Nonnen, die gelehrt haben. Und die der Buddha sehr geschätzt hat. Also bezogen jetzt auf die damalige Situation in Indien vor 2500 Jahren, hat der Buddha sowohl Frauen als auch Männern oder Männern als auch Frauen die Möglichkeit gegeben, aus ihren Kasten auszusteigen und einen Weg der Freiheit zu gehen, individuell, ohne Riten, ohne Opfergaben und dergleichen. Und das war damals schon eine ziemliche Revolution. Und dass das auch Frauen konnten, ist unglaublich. Also in dem Sinne war der Buddha auch ein großer Förderer der Frauen.
Also das sind ja auch Traditionen oder Dinge, die man eigentlich gar nicht so schnell assoziiert mit Buddhismus hier in Deutschland, hier im Westen. Man denkt sich eher, man sitzt doch auf dem Bänkchen in dieser strengen, eher japanischen Tradition des Zen-Buddhismus. Das ist ja das, was uns eigentlich so als Vorbild oder als Bild dann sofort kommt. Und dass es da so eine frauenbewegte Richtung gibt, das ist zumindest nicht bekannt oder ist es auch sehr selten.
Sagen wir mal so, es gibt die Praxis der grünen Tara in der tibetischen Tradition schon sehr lange und ich kenne persönlich keinen tibetischen Lama, der nicht Tara-Praxis machen würde. Allerdings wird sie da eher als die große Mutter angerufen. In ihrem Weisheitsaspekt gilt die grüne Tara als die Mutter aller Buddhas, denn ohne Weisheit gibt es kein Erwachen. Und dass ich das als Vorbild speziell für Frauen so nochmal betone, das ist sicherlich ein besonderer Weg, den ich da als ehemalige Feministin oder immer noch Feministin beschritten habe. Allerdings gibt es eine feministische Legende zur grünen Tara und in dem Sinne ist dieser Strang der widerspenstigen Frauen ist in der Legende drin. Denn es heißt, dass die grüne Tara, als sie noch nicht erwacht war, meditiert hat und dann zu dem Punkt kam, wo sie ihre künftigen Leben selber bestimmen konnte und da seien dann die Mönche zu ihr gekommen und hätten gesagt, ja, Prinzessin, mondengleiche Weisheit, dann kannst du ja endlich ein Mann werden und dann kannst du so richtig praktizieren und erwachen. Und dann, und es wird überliefert, seit 1000 Jahren bei den Tibetern, dann habe diese Prinzessin, mondengleiche Weisheit gesagt, Das werde ich mitnichten tun. Ich danke euch natürlich für die Glückwünsche. Ich lege jetzt ein Gelübde ab. Ich werde von nun an bis zum Erwachen immer als Frau inkarnieren und als Frau erwachen, als Vorbild und Inspiration für die Frauen und auch um den Männern zu zeigen, das geht. Und ich finde das ziemlich feministisch.
Allerdings, ja.
Und ich habe diese Legende gehört, als ich 14 Tage in Indien war.
Das war 1977.
Und da dachte ich, dann ist Platz für mich im Buddhismus. Wenn es solche Legenden gibt und eine weibliche Buddha-Gestalt, dann ist Platz für mich.
Die grüne Tara, das weibliche Transzendenzsymbol im tibetischen Buddhismus, feministisch wiederentdeckt, von Silvia Wetzel, der buddhistischen Lehrerin und Buchautorin. Das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen frohe Pfingsten.